The lithiometer says that Lyra has to make a journey.
What kind of journey?
One which I'm afraid includes a great betrayal.
Who's going to betray her? Azrael?
That's the saddest thing. She will be the betrayer. And the experience will be terrible.
I'm leaving Jordan to live with Mrs. Coulter and Roger, and no one...
And no one is stopping you.
You know about that?
Mrs. Coulter has spoken to me, yes. I arranged it all myself. The part of your life that belongs to Jordan College is coming to an end. Now, please sit.
So why am I here, then?
Lyra, I promised once to do everything I could to protect you from anyone who might do you harm.
Protect me? From what?
And the older you've got, the more I've felt the importance of that promise.
Who did you promise?
I think Mrs. Coulter will do her best by you, but I can't be sure. So I'm going to give you something. And I need you to promise that you will keep it private.
This matters, Lyra. We need your word.
What is it?
It's an alethiometer. One of only six that were ever made.
It's beautiful.
Lord Azrael himself brought it to this college when you were just a baby. It's extraordinary.
What does it do?
It tells you the truth.
How?
That Pan and you will have to learn by yourselves. But please know that it is illegal unless approved by the Magisterium. So secrecy is...
No, I don't want secrets. It's my uncle's. He wouldn't want me to have it anyway.
Lyra, look at me. The powers of this world are very strong. Men and women are moved by tides much fiercer than you can imagine. This, hopefully, will provide you with some protection.
I know the goblins are just children's stories, but...
Not here, Lyra.
But one of the Egyptian children, Billy Costa, he's gone missing. They say it's the goblins, so...
Well, in every child's nightmare, there's an element of truth, Lyra.
You're saying the goblins could be real? They could have Roger? He was right?
It is possible.
Then we should call the state police?
No. They'll be of no use at all. The state police wouldn't care about a kitchen boy. He'll be miles away by now. Lyra, listen to me. Do you care for this boy?
Yes.
Does he care for you?
Yes.
Right. Then we'll need to take the matter into our own hands. The gobblers will have taken him to London. I'll set down tracks as soon as we arrive.
The gobblers are in London?
Yeah, of course they're in London. Oxford's too small. In London, children can just disappear.
Comport Nummer 767, Ben Carter. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 767. Comport, den ich am heutigen sonnigen und trockenen Freitag, dem 3. Juli 2020, Tag 185 in der KW 27 aufgenommen habe. Die Intros entstammen nochmal der ersten Folge von der ersten Staffel von Hiftag mit Hirilch, Betrayal, Prophecy, Elithiometer und die Gobblers. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Teile von Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehend aus zwei Teilen, wo ich die politischen Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, einem Teil, wo ich eine ähnliche Kommentierung technischer Nachrichten der vergangenen Woche zukommen lasse, was davon ihr hier konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche, nur echt mit solchen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und Corona. zack, 13 Grad, broken, klausige, ja, ist ein bisschen wolkig. Cool Greetings, die 13 Grad, Comfort Level jetzt 13, Wind macht 7 km/h aus dem West. Wir haben keine Visibility von 16,1 Kilometern. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme, dass wir 16,1 Kilometer weit gucken können. Oh, der Weather Pro lässt ausrichten, 14 Grad, cloudy, Feedslag 15, Taupunkt 13, Humidität 91%, Druck 10, 13, das Gerät misst jetzt 1007. Der Wind machte irgendwas zwischen 11 und 22 km/h. Passt schon. So. Und dann kommen wir wieder mal bei der bescheidenen Regierung an, die dann wiederum mit der Horstik losgeht, weil die Meldung von Freitag nach der Taz-Kolumne Seehörster, der Bundesminister für Drinnenbau und Dahorm, weiter in der Kritik blieb, auch nach trotz Verzicht auf eine Anzeige gegen eine Taz-Kolumnistin. Die Leiterin des Grimi-Instituts Gerlach sagte im Deutschlandfunk, schon die Androhung einer Strafanzeige sei so zu lesen, dass auf die Pressefreiheit gezielt werde. Mit Seehörsters Rückzug sei das Problem nicht gelöst. Der Drinnenminister habe es allerdings geschafft, sich öffentlichkeitswirksam hinter die Bullen zu stellen. Zu dem polizeikritischen Text selbst meinte Gerlach, es sei kein guter Weg, in dieser Form zu polarisieren. Es werde ein gesellschaftliches Klima befeuert, in dem sich diejenigen bestätigt fühlen, die gewaltsam gegen Sicherheitskräfte vorgingen. Ja, was allerdings umgekehrt eine Reaktion gegen gewalttätig, gegen nicht gewalttätig vorgehende Personen, vorgehende Polizisten ist. Was, wenn mich nicht ganz viel täuscht, Sinn und Zweck der Veranstaltung war. Na, die Gewalt fing zuerst von denen an. Da haben die jetzt nicht das Standing, sich zu beschweren. So, dann gab es eine Virequenz, ist eine Meldung von Sonntag, und zwar erste Konsequenzen aus Virecard-Skandal. Nach dem Bilanzskandal um den insolventen DAX-Konzern Virecard zieht die Bundesregierung erste Konsequenzen. Man werde den Vertrag mit der deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung kündigen, sagte ein Lautsprecher des Justizministeriums. Darauf habe man sich mit dem Finanzresort verständigt. Der Sprecher bestätigte damit einen Bericht einer sogenannten Zeitung. Die Prüfstelle kontrolliert als privatrechtlicher Verein im Staatsauftrag die Bilanzen von Unternehmen. Die Bundesanstalt für Finanznichtaufsicht hatte der Prüfstelle nach eigener Leistung bereits im Februar 2019 Hinweise auf Ungereimtheiten in einer Halbjahresbilanz von Virecard gegeben. Als BaFin selbst sei man in dieser ersten Stufe nicht zuständig gewesen, hieß es. Nach einem Bericht einer anderen Zeitung betraute die beauftragte Prüfstelle aber im Wesentlichen nur einen einzelnen Mitarbeiter mit der aufwendigen und komplexen Prüfung. Was nun einigermaßen offensichtlich hat der nichts gefunden, obwohl da was hätte gefunden werden können. Weil wenn bummelig 2 Milliarden nicht existieren, die aber in der Bilanz auftauchen, das aber niemandem auffällt, nun, dann ist die Bilanzprüfung offensichtlich nicht genug gewesen. Irgendwas ist da nicht passiert. Wie zum Beispiel mal nachgucken, auf welchen Konten soll das denn liegen, und mal nachgucken, gibt es die Konten eigentlich. So. No. So, dann gab es den Senkestag. Am Montag hat der Bundestag beschlossen, Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus. Groß angekündigte sollte ab 1. Juli gelten. Mehrwertsteuersenkung ist tatsächlich erst am Montag, lasst mich nachgucken, 29. vom Bundestag abgenickt worden. Relativ kurz danach dann auch vom Bundesrat. Weil, wenn es ab 1.7. gelten soll, wäre es schon opportun, wenn ein entsprechendes Gesetz dann vorher mal vom gesetzgebenden Gremium Gesetz gegeben wurde. Das passierte dann. Und am Nachmittag noch Zustimmung des Bundesrates, auch das ist dann passiert. Der Bundesrat ist ja dann eigentlich mehr so Formalie. Was dann übrigens noch fehlt, ist Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Beziehungsweise erst Unterkrakelung durch den Frank Eikonal Foltermeier, den Bums-Präsidenten, und dann Veröffentlichung im Bums-Anzeiger. So, weil vorher gildet nicht. Haben sie alles irgendwie hingekriegt, und jetzt ist die Multisort-Text reduziert für ein halbes Jahr. Ob ein halbes Jahr hinreichend ist, ist dann die nächste spannende, völlig berechtigte Frage, aber ja. So, dann gab es den Grundscholz. Geplante Grundrente, Scholz für Umsetzung auch ohne Finanztransaktionssteuer, ist eine Meldung aus der Nacht zu Dienstag. Weil der Scholz wollte die geplante Grundrente auch unabhängig vom Gelingen einer europäischen Finanztransaktionssteuer umsetzen. Finanziell kriege man das schon gestimmt, sagte der Sörpe, der Politiker, in einem Redaktionsnetzwerk. Naja, also ich meine, nachdem die Bums-Regierung gerade neulich mal 150 Milliarden zusätzliche Haushaltsmittel generiert hat, indem sie das einfach beschlossen hat, weil, as it turns out, ja, Geld kannst du einfach dadurch schaffen, dass du sagst, liebe Zentralbank, schreib mir mal in den Speicher da eine größere Summe rein. Da tut so, als sei es ein Konto von uns. So, zack, ist da mehr Geld. Na, also ich bin gerade zu Zeiten, wo die Staaten hier mit Negativzinsen Anleihen rausfeuern können, ist, aber wir haben doch kein Geld und aber das ist doch nicht finanziert. Ja, nun wirklich überhaupt kein Argument mehr. Denn das Vorhaben sei eine wichtige und überfällige Reform für viele Frauen und Männer, die lange gearbeitet hätten und mal davon wenig leben müssten. Ja, passt schon. So, dann gab es den Abgefassungsbruch. Bundesverfassungsgericht. Eindringen in Abgeordnetenbüro war nämlich verfassungswidrig, ist eine Meldung von Dienstagmittag. Das Eindringen von Bullen in das Büro des Bundestagsabgeordneten Brandt war verfassungswidrig. Entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit einem heute veröffentlichten Beschluss vom 9. Juni. Demzufolge hat der Bundestagspräsident Schwafble die Verfassung mal wieder gebrochen, unverhältnismäßig reagiert und verfassungsmäßige Abgeordnetenrechte des linken Politikers verletzt. An Brandts Bundestagsbürofenstern hingen während eines Besuchs des türkischen Diktators Erdogan im September 2018 Ausdrucke einer Kurdistan-Flagge sowie eines Wimpels der kurdischen JPG-Miliz. Da Brandt nicht im Büro war, wies Schäuble die Polizei an, die Plakate zu entfernen. Die Bundestagsverwaltung rechtfertigte den Verfassungsbruch damit, dass sich Erdogan-Anhänger durch die Plakate hätten provozieren lassen können. So, der Herr Schwafble ist ja auch schon zu Zeiten als drinnen Minister regelmäßig damit aufgefallen, dass er auf die Verfassung geschissen hat. So eben auch hier. Wird das irgendwelche Konsequenzen haben? Natürlich nicht. Na, also schlicht und ergreifend. Herr 100.000 Mark, das waren übrigens nicht 10.000, wie ich letzte Folge gesagt habe, Herr 100.000 Mark Schäuble, er hat immer noch keine Konsequenzen für seine Rechts- und Verfassungsbrüche zu befürchten gehabt. Also zumindest keine nachhaltigen Konsequenzen. Na, das gucke ich mir an und sage so, ja. So, und jetzt erzähl mir nochmal jemand, wo jetzt hier irgendwo Strafandrohungen verschärft werden müssen. So, die da begehen die ganze Zeit Straftaten und Verbrechen und Verfassungsbrüche. Und hat das Konsequenzen? Nein. Na, da verspüre ich doch das dringende Bedürfnis, mich stets und ständig an sämtliche Gesetze zu halten. So, dann gab es die Mindesterhöhung. Und zwar soll der Mindestlohn in 4 Stufen steigen. Hat die Mindestlohnkommission dann mal vorgeschlagen. Und zwar schlug sie vor, den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro je Stunde zum 01.01.2021 auf 9,50 zu erhöhen, zum 01.07. dann auf 9,60, zum 01.01.2022 auf 9,82 und zum 01.07.2022 auf 10,45. So, das hier musste ich mir übrigens aus einem Juristenblock herauspuppeln, weil die Nachrichten sich nicht bemüßigt fühlten, die Zahlen mal irgendwo sauber mit zu veröffentlichen. Sondern nur zu sagen, so, ja, es wird da irgendwo was da mit 4 Stufen. Aha, ja. So, das ist also das absolute untere Minimum dessen, worauf sich die sogenannte Mindestlohnkommission einigen konnte. Na, also Forderungen von der Mindestlohn müsse aber gesenkt werden, sind selbst in der sogenannten Mindestlohnkommission nicht durchsetzbar gewesen. Sowas aber auch. Dann gibt es ja immer noch die nächste Bundestagswahl. Tür aufmach. Steht da noch nicht. Aber zeichnet sich ab. Und also das Wahlrecht müsse ja ganz dringend geändert werden. Schwafelte ja auch schon der Lammert, als er noch Bundestagspräsident spielte. Dummerweise fühlte sich die sogenannte Regierung nicht bemüßigt, da irgendetwas zu tun. Und nun gab es irgendwie absurde Vorschläge von irgendwelchen Unionsabgeordneten an andere Unionsabgeordnete, die sich dann wiederum erstmal mit der Union einigen mussten, weil die, die am meisten vom jetzigen Wahlrecht profitieren und die überhaupt gar keine Änderung haben wollen, das ist die CSU. Ja, was irgendeine Lokalpartei mit rein lokaler Relevanz will, was interessiert das eigentlich den Bund? Sie dürfen gerne in Ihrem Lokalparlament da rumhantieren, was Sie wollen. Aber haben doch eigentlich im Bund nichts zu sagen. So, und jetzt gab es da so eine Einigung zwischen CDU und CSU. Sag ich, ja, das ist jetzt ganz besonders putzig, dass die CDU und die CSU sich geeinigt haben. Die sind aber, wenn mich nicht ganz viel täuscht, auch nicht mehrheitsfähig im Bundestag. So, oder anders ausgedrückt, eigentlich ist überhaupt nichts passiert. Nachdem wir allerdings alle die SPD schon lange genug kennen dürfen, ist klar, was passiert, wenn die SPD mit dem Vorschlag konfrontiert wird. Die SPD wird umfallen, wird sich auf den Rücken werfen, die Füße in die Höhe strecken und wird das dann alles passieren lassen. So, und zwar solle da eigentlich eine Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 280 passieren, was die CSU bisher abgelehnt hatte. Voraussetzung für die Einigung ist jedoch, dass gleichzeitig 7 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Ob das dann verfassungskonform ist, ist dann die nächste spannende Frage, weil eben gerade beim Wahlrecht haben ja regelmäßig Bundesverfassungsrichter sich zu Wort melden müssen, weil Bundesregierungen regelmäßig in der Vergangenheit nicht in der Lage waren, Bundestagswahlrecht verfassungskonform auszugestalten. Aber die Verfassungsrichter reden uns halt die ganze Zeit rein. Ja, wenn sie sich nicht an die Verfassung halten, dann ist das Aufgabe der Verfassungsrichter. Es ist eigentlich nicht Aufgabe der Verfassungsrichter, Gesetze zu schnitzen. Deswegen äußern die sich auch erst, wenn das Kind schon längst im Brunnen liegt. Dass das Kind überhaupt in den Brunnen reinkommt, ist ihr Problem, sehr entehrte Regierung. Na, insofern, ja, keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Keine Ahnung, ob das mal irgendwann was wird. So, dann gibt es die Fahrform. Das ist eine Meldung von Donnerstag früh. Mögliche Formfehler werden die schärferen Fahrverbotsregeln wieder gekippt. Und zwar stellt sich raus, die schärferen Regeln für Fahrverbote werden jetzt kassiert wegen des Formfehlers in der Verordnung, die der Bescheuerte selbst verkündet hat. Das Bundesministerium will an diesem Donnerstag mit den Ländern über die Folgen verraten. Geht aus einem neuen Geschreibe Bescheuerts an seine Amtskollegin hervor, dass der Kinderfressagentur am Mittwoch vorlag. Und zwar sind die Regeln, die eigentlich erst seit Ende April gelten, wo der Bescheuert, ich meine sogar noch im April verkündet hat, nein, das geht doch nicht, das müssen wir alles wieder zurückdrehen. Wenn jetzt hier irgendwie Leute, die in der Innenstadt rumrasen, die in der 30er-Zone mehr als 20 km/h zu schnell fahren, dafür bestraft werden, indem nämlich das Führerschwein weggenommen wird, das geht doch nicht. Gut, ich meine irgendwie bei 50, 20 drüber ist jetzt weniger schlimm als bei 30, 20 drüber. Na, aber hey, und zwar ist der Witz der, wo haben wir es denn? Wir denken wegen formaler Wagenweise der Autofahrerclub ADAC. Offensichtlich sei in der STVO-Novelle das sogenannte Zitiergebot des Grundgesetzes verletzt worden. Bei Erlass einer Verordnung muss angegeben werden, auf welcher Rechtsgrundlage die Verordnungsgeber gehandelt hat. Dies sei aber unzureichend geschehen. So, oder anders ausgedrückt, ich wirf dann schon wieder die Frage auf, ist im Bundesministerium für Maut und andere Scheiße niemand anwesend, der in der Lage ist, eine Verordnung rechtskonform zu schreiben? Dass der Herr PHDR Bescheuert zu blöd ist, das zu tun, glaube ich gerne und sofort. Dass aber im gesamten Bundesministerium für Maut niemand in der Lage ist, eine Verordnung rechtskonform zu schreiben, fällt mir schwer, mir vorzustellen. Also entweder ist das Absicht, dann ist es Sabotage, oder die sind alle völlig inkompetent und gehören alle per sofort rausgeworfen. Na, also alle, die mit der Änderung da zu tun hatten, deren Job kann man mal eben kurzfristig beenden, wegen erwiesener Inkompetenz. Na, also der, hä? So, und jetzt ist irgendwie Order ergangen, dass also die alten Regeln gelten sollen. So, und dann am Donnerstagmittag, Bumstag, hat Grundrente verabschiedet. Der Bundestag hat am Donnerstag die sogenannte Grundrente verabschiedet, indem er sagte, ich zitiere wörtlich, tschüss. Zitat Ende. Durch die kleine Renten von 101,3 Millionen Menschen aufgebessert werden sollen. Damit kann nun am Freitag auch der Bundesrat über das Gesetz entscheiden, das zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll. Ja, schön, dass wir mal drüber geredet haben. So, genau, die Fahrforderung, Bußgeldkatalog im Straßenverkehr, Bund ruft Länder auf, verschärfte Strafen bei zu schnellem Fahren nicht anzuwenden. Ja, wir haben da eine Rechtslage, aber wendet die mal nicht an. So, wie war das mit der Normenklarheit? Wie war das mit der Rechtsklarheit? Ist es nicht so, dass der Gesetzgeber aufgefordert ist, die gesetzlichen Regelungen so zu formulieren, dass man als Nicht-Gesetzgeber ohne langes Jurastudium wissen kann, wie man sich zu verhalten hat? So, jetzt gibt es da zwar eine gesetzliche Lage, die gilt aber nicht. Also eigentlich schon, also weil man soll ja eigentlich weiterhin sich an die Höchstgeschwindigkeiten halten, aber wenn man sich nicht dran hält, dann sind jetzt die Konsequenzen andere oder was? Oder wurde da noch irgendwas Grundlegenderes geändert? Na, also, wendet dieses Gesetz bzw. diese Verordnung mal nicht an. Was? So, und dann gab es da noch gutscheinwillig. Bundestag Gutscheinpflicht für geplatzte Pauschalreisen. Vom Tisch. Vom Tisch. Veranstalter, die ihren Kunden wegen einer Corona-bedingt geplatzten Pauschalreise Geld zurückzahlen müssen, dürfen diesen als Alternativen einen Gutschein anbieten. Ein entsprechendes Gesetz wurde der Regierung, stimmt der Bundestag heute zu. Die Kunden können sich für eine Rückerstattung oder für den Schlechtschein entscheiden. Eine ursprünglich geplante Gutscheinpflicht, die helfen sollte, Insolvenz in der Reisebranche zu vermeiden, wird es nicht geben. Naja, ich meine, weil du nämlich durch einen Schlechtschein einen zinsfreien Kredit gegeben hättest. Und damit bei einer potenziellen Insolvenz des Kreditnehmers dann plötzlich dagestanden hättest und wahrscheinlich eben nicht ein hochrelevanter Kredit gewesen wärst und deswegen eh nie was gesehen hättest. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Aktionär Hansa. Noch in der Nacht zum letzten Freitag hat die Lufthansa, haben die Lufthansa-Aktionäre zugestimmt, dass sie vom Staat Geld bekommen, damit die Lufthansa nicht pleite geht. Es ist ja sehr großzügig von den Aktionären, dass sie sich bereit erklärt haben, Geld, was mit viel zu wenig Bedingungen ausgestattet wurde, weil das Geld, was da angeboten wurde, ist mehr als der Unternehmenswert nach Börse. Also eigentlich ein Unternehmenskauf, dem aber nicht eine Eigentumsübereignung beiwohnte. So, oder dann ist das so, Aber ja, also die Aktionäre haben sich bereit erklärt, mehr als den Unternehmenswert ins Unternehmen an Geld reingeblasen zu bekommen vom Staat, damit das Unternehmen unternehmen kann. Dass sie da überhaupt gefragt wurden für. Erdrossel. Airbus drosselt Produktion um 40%, das ist eine Meldung von Montag. Ich rate mal, Flugzeuge sind jetzt gerade nicht so der geile heiße Scheiß. Kein Schwanz braucht irgendwo ein Flugzeug. Und weil kein Schwanz ein Flugzeug braucht, braucht Airbus auch keine Flugzeuge produzieren. Dann Basiskonteil. Bundesgerichtshof meinte, Gebühren von 8,99 für Basiskonto seien unangemessen. Das hat die sogenannte Deutsche Bank von ihren Kunden verlangt. Und wies deren Revision gegen Urteile hervor und sonst zurück. Nach den gesetzlichen Vorgaben müssen die Gebühren für grundlegende Kontofunktionen wie Ein- und Auszahlungen oder Überweisungen angemessen sein. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass ein Basiskonto insbesondere auch einkommensarmen Verbrauchern den Zugang zu einem Zahlungskonto ermöglichen sollte. Die Deutsche Bank hatte neben dem monatlichen Grundpreis von 8,99 auch eine zusätzliche Gebühr von 1,50 pro Überweisung durch einen Mitarbeiter am Telefon oder in der Filiale verlangt. So, dann haben diverse Konzerne wie Unilever, Verizon, Zola, Starbucks, Microsoft Werbung aus Faszialbuch entfernt. Wegen, weil Stop Hate for Profit. Genau, weil da ja immer weiter noch Hasspropaganda verbreitet werden darf. So, und einige andere Unternehmen haben dann ihr Werbebudget dann mal ganz genullt. Das ist Gerüchten zufolge vielleicht auch ohne irgendwie Kampagne und ohne Facebook vielleicht weniger Werbung hätte gegeben haben können. Ist eine gar widerliche Behauptung, die sich durch überhaupt nichts belegen lässt. Auf die man aber relativ schnell kommen kann, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ja. So, dann Airwurf. Am Dienstagabend verkündete Airbus dann weltweit 15.000 Stellen in irgendeiner Farbe anmalen zu wollen. Davon, ich meine, 5.000 in Deutschland. 5.100. Allein in Deutschland. ja. Also ich meine, auch da, ich halte das Problem, Flugzeuge sind jetzt nun in Corona-Zeiten gerade nicht so beliebt gewesen. Es gab ja nun längliche Phasen, in denen Flugzeuge relativ weitgehend am Boden klebten. Insofern, ja, es ist eine Corona-Nebenwirkung. Also komme jetzt nicht total überraschend, aber ja, also die armen Betroffenen werden jetzt arm und betroffen sein davon. Gehe ich mal von aus. So, Zeit für die Pause-Taste. So, dann war am Mittwoch auch mal wieder Zeit, ein paar Arbeitslügenzahlen zu verbreiten. So ist völlig unterraschend die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen. Im Juni waren 2,8 Blabla Millionen Menschen ohne Job, 40.000 mehr als im Mai. Und 637.000 mehr als vor einem Jahr. Bla 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 bla. Ja, ich überrasche jetzt ungefähr niemanden, weil natürlich auch Unternehmen Leute rausgeworfen haben. So, insofern, ja, es kann ja nur nicht jeder 15 für sich sein. So, da gab es noch eine Wirresuchung. Insolventer Zahlungsdienstleister erneute Durchsuchungen bei Verikard, Ermittlungen auf Betrug ausgeweitet. Naja, also ich meine, wenn ein Unternehmen behauptet, es hätte Geld auf irgendwelchen Konten, wo also mal mindestens die Konten nicht existierten, ob die Konten jemals existiert haben, schon eine spannende Frage ist. Ich zumindest die Vermutung relativ naheliegend, dass es sich ja vielleicht um sowas wie Betrug hätte gehandelt haben können. Insofern, ja, I am not surprised. So, wo es auch Durchsuchungen gab am Mittwoch bei Conti. Betrugssoftware auf VW-Wunsch. Dieselermittler müssen tief in die eigene Weile in die Zeit zurückblicken. Bis ins Jahr 2006 reichen die Vorwürfe. Sitzt er in der neuen Razzia in der Branche bei Continental VW und weiteren Firmen in mehreren Bundesländern geführt haben. Ehemalige und teils auch noch aktive Beschäftigte der einzigen Siemens Autotechnik-Tochter VDO könnte nach der Erstellung der Staatsanwaltschaft Hannover demnach in Teil der Betrugsaffäre um millionenfach manipulierte Abgasdaten verwickelt sein. Continental wies eine mögliche Mitverantwortung bei der Entwicklung illegaler Technik zurück. Der DAX-Konzern bekräftigte seine Position aus früheren Prüfungen. Wir haben an keinen unserer Kunden Software zum Zweck der Manipulation von Abgastestwerten geliefert. Nein, das war der Zweck. War natürlich immer nur Motorschutz. Dass man den Motor nur schützen kann, wenn die Abgasreinigung nur auf dem Teststand funktioniert. Das ist Pech. Ist aber natürlich nicht Zweck der Software. Kommt ein bisschen weniger überspezifische Dementis, wären manchmal ganz nett. Jetzt sind das hier ganz physiklich. So, Baustand. Ja, die basteln immer noch an den Säulen. Und irgendwo da hinten. Kann man von hier aus normalerweise gar nicht gut sehen. Irgendwo da hinten haben sie jetzt schon angefangen, die erste Drinnenwand mitzubauen. Außenwände sind aber auch noch nicht ganz fertig. Also zumindest hier um die Ecke fehlt auch noch ein bisschen was an Außenwand. Aber ja, bei den Säulen könnten sie dann demnächst tatsächlich einen Punkt erreichen, der relativ fertig wäre. Was dann die überaus spannende Frage aufwirft, was dann als nächstes kommt. Wo quatschen denn hier die Leute? Vom Penny ist es nicht. Ah. So, und dann gab es auch noch den Sigma, weil Träufe von Donnerstag. Drehtür-News. Tönnies hatte sich mal Gabriel als Anführungszeichen Berater Anführungszeichen engagiert. Gabriel erhielt bislang offenbar ein Pauschalhonorar von 10.000 Euro im Monat, sowie ein zusätzliches vierstelliges Honorar für jeden Reisetag. Auf Anfrage von Panorama teilte sich mal Gabriel mit, dass seine privatwirtschaftlichen Tätigkeiten keiner Veröffentlichungspflicht unterlägen. Aber keine Sorge, das war alles lupenrein, sagt Gabriel. Er sagte nämlich, er habe das Unternehmen im Rahmen von drohenden Exportproblemen im Zusammenhang mit der afrikanischen Schweinepest beraten. Beendet haben sie das natürlich auch nicht, weil es so stark stinkt, sondern aus Papierraschel gesundheitlichen Gründen. Ich sag mal so, die Korruptionsvorwürfe gegen den Amthor waren ja höflich ausgedrückt nicht ganz unberechtigt. So hing ich da hinten nicht die Mauer, aber noch nicht fertig, ne? Wie ich mir so halb hoch. Hier vorne aber auch. Ja, genau, da in der Edeka-Ecke. Edeka hinten in der Ecke ist die erste Verschallung von der Innenwand. Ja, also ja, die mühlen sich hier ihre Baustelle weiter. Und beim weniger tief gelegenen sieht es noch nicht aus, als würden sie schon irgendwo was ernsthaft anfangen. So, aber dann kommen wir dann auch in der Corona-Ecke an, die da erstmal mit der Reiseregel von Freitag losgeht. Bericht über bunte Ländereinigung zur Reiseregelungen. Vor dem Hintergrund der neuen Corona-Ausbrüche haben sich Bund und Länder der Kinderfressagentur zufolge nun auf eine einheitliche Reiseregelung verständigt. Danach dürfen Menschen aus einem Kreis mit hohem Infektionsgeschehen nur dann in einem Hotel untergebracht werden, wenn ihnen ein ärztliches Zeugnis bestätigt, dass sie nicht angesteckt seien. Das wiederum lässt sich ärztlich allerdings dummerweise gar nicht so belegen, wie es hier jetzt behauptet wird, weil wenn du eine frische Infektion hast, du also angesteckt bist, kann ein PCR-Test trotzdem erst nach einigen Tagen positiv anschlagen, weil erst dann genügend Viren nachweisbar sind. Mau oder anders ausgedrückt, jetzt dürfen sich Leute also testen lassen, bei denen der Test falsch negativ ist, weil zu früh getestet. Ja, also das bringt ja gar nichts. Da hat die Politik mal wieder nicht auf die Wissenschaft gehört. Das macht die Politik regelmäßig nicht auf die Wissenschaft hören. Es ist nur nicht opportun. Übrigens, wo ich hier gerade dran denke, durch garlästige irgendwas im Boden verbuddeln für möglicherweise irgendwas Glasfaseriges, ist jetzt fertig. Und nachdem die ihre Baustelle wieder auch weggeräumt haben, konnte ich dann feststellen, okay, also die Wilhelm Tell Bodenklappe ist auch noch da. Dann haben also jetzt eine FW daneben deponiert. Und ich dachte schon, die haben die eine durch die andere ersetzt. Aber nee, sie haben dann noch eine dazu gepackt. Ja, dazu ist in Ordnung. Hätten sie die ausgetauscht, hätte ich das jetzt nicht so richtig geil gefunden. Also man davon abgesehen, ich hätte die ganze Zeit eine Netzverbindung. Von daher, an meinem Kabel wart ihr nicht. So, also die Nachrichtenagentur beruft sich auf einen entsprechenden Beschluss des Chefs des Kanzleramts und der Leiter der Staats- und Senatskanzleien der Länder. Das ärztliche Zeugnis müsse sich auf einen molekularbiologischen Test stützen, der höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden sei. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Lusche begrüßte die Einigung. Nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh hatten die meisten Bundesländer Reiseeinschränkungen für Menschen aus betroffenen Gebieten beschlossen. So, dann gibt's den Beitest, weil seine Meldung von Söder, von Montag, wo der Söder sich verteidigte, dass sie in Bayern ja jetzt jeden, der will, testen würden. Und das hat er verteidigt. Es gebe nämlich im Kampf gegen das Virus keine Alternative, als zum einen zu testen und zum anderen Abstand zu halten, sagte der CSU-Chef im ZDF. Testen ist ja die Grundvoraussetzung für alles. Man brauche die Ergebnisse, um zu wissen, wer infiziert sei und um Infektionsketten zu ermitteln. Einerseits, andererseits. Einerseits, ja, wenn mehr als die Hälfte der Testkapazität ungenutzt jeden Tag bleibt, ist Testkapazität zumindest keine Ausrede. Andererseits, wenn jetzt Leute irgendwie mehrfach getestet werden, bringt das auch nicht unbedingt irgendwelche positiven Ergebnisse. Dritterseits, warum denn nicht? So, wenn jetzt irgendwie Bavarien meinte, sie haben zu viel Geld und können das auch in Tests versenken, die eigentlich nicht sonderlich sinnvoll wären, ja, macht halt. So, da gibt es andere Bundesländer, die haben da nicht das Problem, dass sie auf dem ganzen Geld sitzen und nicht wissen, wohin damit. Dann gab es am Montag die Güterslängerung. Lusche verkündete nämlich, dass die Einschränkungen im Kreis Gütersloh noch eine Woche verlängert würden, wo ja irgendwie relativ früh schon Leute sich das angeguckt haben und gesagt haben, so ja, also nur eine Woche da die Rausgangssperren verhängen, ist jetzt so ein bisschen lächerlich. Zwei Wochen wären da schon opportun. So, aber im benachbarten Kreis Warendorf laufen die Einschränkungen um Mitternacht, in der Nacht zum Mittwoch aus. So, dann eben war das noch sinnvoll, was Bayern machte. Dienstag vermeldete sich allerdings, dass die Maskenpflicht bei Kulturveranstaltungen im Saal nicht mehr gelten solle. Die neue Regelung solle am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden, schwafelte Söder. Die Maske dürfe auf dem festgelegten Sitzplatz künftig abgenommen werden. Beim Hineingehen und im Umfeld, etwa des Garderobenbereiches, gelte die Tragepflicht aber weiter. Aerosol lässt grüßen und lässt ausrichten. Schöne Nichtmaske haben sie da. Dann infizieren wir hier jetzt mal großräumig. Das wäre unter Umständen eine Gelegenheit, um Superspreading-Events zu verursachen. Ob es das wird, ist die nächste Frage. Das wissen wir nicht. Aber an und gegen sich, wenn du die Maske sowieso die ganze Zeit immer wieder abnimmst, dann kannst du das auch sein lassen. So, genau. Und eine Meldung haben wir dann noch. Und zwar erinnert ihr euch an 2018, da hat der Bundesgerichtshof sich mal zu einer Person, die sich als weiblich identifiziert, mitgeteilt, dass das ja ganz lustig ist, dass diese Person meint, Kontoinhaber bei einem Formular der Sparkasse beträfe sie nicht. Daraufhin hat diese Person sich dann ans Bundesverfassungsgericht gewandt, was das Gleiche dann am Mittwoch auch mitteilte, dass die sich als weiblich identifizierende Person kein Anrecht darauf hat, beziehungsweise nicht dargelegt hat, inwiefern sie denn durch Kontoinhaber in irgendwelchen Rechten beeinträchtigt wäre. Und damit ist Kontoinhaber jetzt erstmal weitergesetzt. So, ich gucke mal und sage, ja, ich meine, dass die Frau zu viel Zeit hatte, das war schon einigermaßen klar. Jetzt hat nun das Verfassungsgericht ausgerichtet, ja, ändert nichts dran, dass sie da kein Recht drauf haben. So, und dann kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir bei PS 22 von 2018, sogar ersten Video angekommen. Let Me Love You, 2 Minuten 46 ist das dann lang. Gefolgt ist das Ganze vom schönen Morgen vom 22. Juni, wo sich der Köpersbusch zu Trump in Tulsa in 3 Minuten 44 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas in meine Richtung loswerden lassen wollen würdet, was ich hier fallen gelassen habe, dürftet ihr das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder, wenn ich es dann wieder anschalte, Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 767 Teil 2 einstellen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Er wollte wie immer im Wahlkampf vor einer Menschenmasse auftreten, der Corona-Pandemie zum Trotz. An diesem Wochenende war der Wahlkampfauftakt von US-Präsident Donald Trump.
5 months from now we're going to defeat Sleepy Joe Biden.
Tja, über 1 Million Anfragen habe es laut Trumps Wahlkampfteam für die 20.000 Plätze im Stadion von Tulsa gegeben. Doch dann sah sich der Präsident vielen leeren Rängen gegenüber. Im Internet kursieren viele Gerüchte, wie es dazu kommen konnte. Eines davon, Trump-Gegner hätten sich über TikTok organisiert, Tickets gekauft und wären dann einfach nicht gekommen. Trumps Auftritt vor dem Stadion wurde kurzerhand abgesagt. Es waren nicht genug Leute da.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch.
Moin, moin, guten Morgen. Moin.
Ja, mittlerweile schon ein Frageklassiker, aber dieses Mal mit vielleicht neuer Qualität. Ist das denn jetzt der Anfang vom Ende von Donald Trump?
Der anfangste vom endesten ever. 7,3 Millionen Pfundsterlin. Ich habe es mal gegoogelt, also alleine auf Deutsch. Da sind wir ja eine kleine Splittergruppe oben in der Loge. 7,3 Millionen Beiträge, die man über Google finden kann. Und dann geht es durch die Zeitleiste. 2019 Impeachment-Verfahren wegen des Drucks auf die Ukraine Biden zu schaden. 2018 Wahlkampfmanager Manafort wird in 8 Anklagepunkten für schuldig befunden. Steuerhinterziehung, was nicht noch alles. 2018 sein Ex-Anwalt Michael Cohen gibt zu, dass er Schweigegeld an Trumps ehemalige Affären gezahlt hat. 2017 FBI-Sonderermittler Robert Mueller zu den Russland-Kontakten Trumps. Vorher hat er den FBI-Chef gefeuert. Und dann kann man das praktisch bis auf den ersten Amtstag zurückverfolgen. Wir erinnern uns an diese Bildgegenüberstellung. Das war so wie der Bravo-Schminktipp vorher-nachher Inauguration-Speech von Obama und die von Trump. Einmal Platz voll, einmal Platz leer und so fort. Auch mehr oder minder der Beweis, dass Trump sauer war, nicht so viele Fans zu haben und die Fotos dann in vorauseilendem Gehorsam gefälscht wurden, damit es ein bisschen besser aussieht. Das erinnert jetzt natürlich an den vergleichenden Wahlkampfauftakt in Tulsa.
Wie schwierig ist es denn für ihn, dass er jetzt möglicherweise nicht mehr so viele Fans hat?
Man muss wirklich immer wieder die Handbremse anziehen und sagen, für uns sind das alles Themen, für jedes Einzelne würde hier eine Debatte entstehen, dieser Politiker muss zurücktreten, tritt zurück. Also da, wie Jürgen Böllemann mal sagte, ich trete auch für jeden Scheiß zurück, Stichwort Einkaufswagenchip. Oder wenn wir jetzt schauen, hier die Debatte, also über sowas wie Amthor würde Trump sich kaputt lachen. Deswegen ist bei uns immer der Optimismus, der Wunsch, der Vater des Gedanken zu sagen, na jetzt muss er aber zurücktreten. Wenn man allerdings betrachtet, dass die USA 120.000 Tote in Corona haben, mit Corona, und öffentlich klar ist, dass Trump geeiert hat, hin und her, es untertrieben hat, es nicht ernst genommen hat, dass wir jetzt Unruhen um die Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd haben, dass die Arbeitslosigkeit so hoch ist wie in der großen Depression, dass nicht einfach mehr Leute gefeuert werden, wie der Staatsanwalt von New York, und alle nicken das ab, dass selbst das von Trump manipulierte Supreme Court Urteile spricht, die ihm immer noch nicht passen, dann versteht man, warum Joe Biden in den unterschiedlichen Umfragen, also der demokratische Herausforderer, 5-15% vor Trump liegt. Mit aller Vorsicht, sozusagen mit angezogener Handbremse eben. Das riecht wirklich etwas mehr nach Anfang vom Ende als die 7,3 Millionen Anfänge vom Ende, die wir bisher hatten.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.